Wir wollen jetzt auch das Wort des Herrn hören. Ich lese uns vor aus dem Propheten Joel. Es ist die dritte und letzte Predigt, die ich mit diesem sogenannten kleinen Propheten halte heute. Und ich lese aus Joel 3 und 4. Achtung, je nach Übersetzung ist das auch 2 Vers 28 bis Ende von Kapitel 3. Aber Michael und ich haben das geklärt, er zeigt den richtigen Text an. Ihr könnt mitlesen. Vielleicht steht ihr auf aus Ehrfurcht vor Gottes Wort. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Greise werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat. Und unter den übrig gebliebenen, die der Herr berufen wird. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, das sie unter die Nationen zerstreut haben. Und mein Land haben sie geteilt und über mein Volk das Los geworfen. Und einen Jungen gaben sie für eine Hure, und ein Mädchen verkauften sie für Wein und Tranken. Und was wollt ihr mir denn, Tyros und Sidon und alle Bezirke Philisteas? Wollt ihr mir eine Tat vergelten oder wollt ihr mir etwas antun? Schnell, eilig werde ich euer Tun auf euren Kopf zurückbringen, weil ihr mein Silber und mein Gold weggenommen und meine besten Kleinode in eure Tempel gebracht habt. Und die Söhne Juda und die Söhne Jerusalems habt ihr den Söhnen der Griechen verkauft, um sie weit von ihrem Gebiet zu entfernen. Siehe, ich will sie erwecken von dem Ort, wohin ihr sie verkauft habt, und will euer Tun auf euren Kopf zurückbringen. Und ich werde eure Söhne und eure Töchter in die Hand der Söhne Juda verkaufen, und die werden sie an Isabäa verkaufen und an eine ferne Nation. Denn der Herr hat geredet. Ruft dies unter den Nationen aus, heiligt einen Krieg, erweckt die Helden, herankommen und heraufziehen sollen alle Kriegsleute. Schmiedet eure Flugscharen zu Schwertern und eure Winzermesser zu Lanzen. Der Schwache sage, ich bin ein Held. Eilt und kommt her, all ihr Nationen ringsumher und versammelt euch. Dahin her sende deine Helden hinab. Die Nationen sollen sich aufmachen und hinaufziehen ins Tal Josaphat. Denn dort werde ich sitzen, um alle Nationen ringsumher zu richten. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt, stampft, denn die Kelter ist voll, die Kelterkufen fließen über. Denn groß ist ihre Bosheit. Scharen über Scharen im Tal der Entscheidung. Denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Die Sonne und der Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen. Und Himmel und Erde erbeben. Und der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine Feste für die Söhne Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin, der auf Zion wohnt, meinem heiligen Berg. Und Jerusalem wird heilig sein und Fremde werden es nicht mehr durchziehen. Und es wird geschehen, an jenem Tag, da werden die Berge triefen von Most und die Hügel überfließen von Milch, und alle Bäche Judas werden strömen, voll von Wasser. Und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn hervorbrechen und das Tal Schittim bewässern. Ägypten wird zur Öde und Edom zu einer öden Wüste werden, wegen der Gewalttat an den Söhnen Juda, weil sie in ihrem Land unschuldiges Blut vergossen haben. Aber Juda soll ewig bewohnt werden und Jerusalem von Generation zu Generation. Und ich werde ihr Blut ungestraft lassen, das ich bisher nicht ungestraft ließ. Und der Herr wohnt in Zion. Soweit die Lesung des Wortes. Ja, ich fasse das nun ganz kurz zusammen, in Joel 1 eine Heuschreckenplage gesehen. Und Joel hat diese Plage an den Tag des Herrn schon erinnert. Das sagt er in Kapitel 1, Vers 15. Wehe über den Tag, denn nahe ist der Tag des Herrn. In Kapitel 2, worüber wir vor drei Wochen etwas gehört haben, ging es nochmal um dieses Bild einer Heuschreckeninvasion, die wahrscheinlich eine militärische Invasion der Assyrer war. Und heute geht es wieder mal um das zentrale Thema im Buch Joel, um den Tag des Herrn, den Tag Jahwes. Den Tag des Herrn, den großen und furchtbaren, haben wir gelesen in Kapitel 3 und in Kapitel 4, den Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Es geht um die Endzeit. Und ich finde das ganz spannend, denn wir haben heute die gleiche Perspektive wie der Prophet Joel, nur mit einem wesentlichen Unterschied. Wir sind wesentlich näher dran. Es geht, so wie wir das hier auch teilweise gelesen haben, um eine sehr schreckliche Zeit für Israel, für das Volk Gottes, das Gott sich erwählt hat und über das das Alte Testament hauptsächlich handelt. Eine schreckliche Zeit, in der es eine große Drangsal geben wird. Aber es geht auch um eine sehr schöne, wunderbare Zeit des Handelns Gottes mit Israel, das dann auch große Freude erleben wird. Ich glaube, das klang im Text schon durch. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum Endzeit? Vielleicht denkst du, was kümmert mich die Endzeit? Jesus kommt doch bald wieder. Und dieser Tag des Herrn, dieser schreckliche Tag, die ganze Welt betreffen wird mit all seinen schlimmen Gerichten, die werde ich ja nicht miterleben. Weil ich dann schon bei Jesus im Himmel bin, vielleicht denkst du so. Vielleicht denkst du, ja, der Jesus kommt sowieso vorher zurück, um seine Gemeinde zu sich zu entrücken und ich bin nicht dabei. Was interessiert mich bloß die Endzeit? Oder vielleicht denkst du noch ein bisschen anders, wagst das nur nicht auszusprechen. Was juckt mich das alles? Das betrifft doch alles Israel. Aber überleg doch einmal. Vielleicht vergisst du, bei all deinen Überlegungen, wenn du sie überhaupt hast, dass es hier um Jesus Christus geht. Und es geht um seine herrliche Zukunft, wenn er sein weltumspannendes Friedensreich auf der Erde gründen wird. Es geht um den Tag des Herrn, ja, und das ist auch ein schrecklicher Tag. Aber es ist nicht nur ein schrecklicher Tag, es ist auch ein schöner Tag. Dieser Herr, von dem der Tag des Herrn spricht, ist Jesus Christus. Und wenn du zu ihm gehörst und mit seinem Blut erkauft worden bist, dann darfst du dich freuen über diesen Tag, über diesen seinen Tag. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn jemand sich für dich interessiert, dann freust du dich doch auch über das aufrichtige Interesse dieses anderen, oder? Besonders wenn du einen besonderen Tag in deinem Leben hast oder etwa nicht. Und wenn du zu Jesus Christus gehörst und du bekennst dich zu ihm als zu deinem Herrn, dann ist es gut, dass du dich für ihn und seinen Tag interessierst. Bei der Endzeit geht es keineswegs nur um Daten, Fakten, Zahlen, so wie Nerds, die sich mit der Endzeit befassen und das total interessant finden. Das kann auch mal schiefgehen mit Spekulationen und so. Aber ich möchte Mut machen, ich möchte uns Mut machen, dass wir unser Leben heute im Licht der Endzeit sehen. Mit Gottes Hilfe möchte ich mit euch aus diesen zwei Kapiteln drei Punkte herausarbeiten. Der erste Punkt betrifft Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Du hast es ja noch dran, Dankeschön. Und den habe ich überschrieben mit: Gott wirkt in uns, und zwar durch seinen Geist. Gott wirkt in uns. Natürlich geht es historisch und in der direkten Anwendung um das Volk Israel. Aber wir können durchaus und dürfen durchaus eine Anwendung machen. Joel bekommt hier in Joel 3, Vers 1 bis 5 oder 2, Vers 28 fortfolgende einen Weitblick in das messianische Friedensreich. Wir haben das jetzt nicht gelesen, aber vor drei Wochen habt ihr das gehört in Kapitel 2 bei meiner Verszählung. spricht Joel davon, dass Israel zunächst einmal irdische Segnungen bekommt, den Frühregen und Spätregen zuerst, 2 Vers 23, und dann heißt es in 3 Vers 1, danach zuerst die irdischen Segnungen, danach die übernatürliche Manifestation seiner Gegenwart, die Ausgießung des Heiligen Geistes über alles Fleisch, so wie der Text sagt. Wir finden auch in dem gelesenen Text den Ausdruck in jenen Tagen. Das ist typisch für die Wiederherstellung des Volkes Israel. Gott wird sein Volk Israel wiederherstellen in der Beziehung zu ihm. Und wir lesen hier auch von Gericht. Es wird eine schreckliche Zeit, ich habe es angedeutet, wir können das nicht vertiefen. Blut, Feuer, Rauchsäulen, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Aber, das ist die gute Nachricht, während dieser Gerichtszeichen wird Rettung aus der unmittelbaren Bedrohung möglich sein. Und zwar für diejenigen im Volk Israel, die an den Messias glauben. Sie müssen nur zu ihm rufen, um gerettet zu werden. Das sagt der Text, das verspricht Gott. Sie müssen nur zu ihm rufen, um gerettet zu werden. Nun, ihr die Bibel schon einigermaßen kennt, ihr werdet sofort erkennen, dass dieser Text auch im Neuen Testament vorkommt. Und zwar in der Pfingstpredigt des Apostels Petrus, in Apostelgeschichte 2. Frage, woher nimmt Petrus die Freiheit, Joel so zu zitieren? Ist das nicht ein bisschen frech und aus dem Zusammenhang gerissen? Nun, wir steigen da mal ein und nehmen uns Apostelgeschichte 2 ein bisschen dazu. Denn das geht dann auch plötzlich mit um uns. Das ist auch gut und es ist auch schön und es ist Gnade. Nach Jesu Rückkehr zu seinem Vater im Himmel waren die Apostel und andere Geschwister in Jerusalem versammelt zum Pfingstfest. Das ist der Hintergrund von Apostelgeschichte 2. Und plötzlich kommt aus dem Himmel ein gewaltiger Wind, ein Brausen. Und alle Versammelten, heißt es dann, wurden mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und dieses gewaltige Geschehen dort zu Pfingsten vor gut 2000 Jahren, das blieb nicht unbemerkt. Warum nicht? Es gab viele Juden, die aus aller Welt nach Jerusalem gereist waren, die aus allen möglichen Ländern kamen. Und sie hörten plötzlich die Apostel in ihrer jeweiligen Landessprache die großen Taten Gottes verkündigen. Obwohl diese Petrus und es waren nur ganz sprachunbegabte Leute, es waren Galiläer, denen man ihr Akzent vielleicht noch herausgehört hat. Und kein Wunder, dass einige Juden, die nach Jerusalem gekommen waren, sagten, ach, die haben einfach zu viel gesoffen. Ja, und dann kommt Petrus und stellt klar, dass hier nicht von Trunkenheit die Rede ist. Ich möchte mal so sagen, die Erfüllung mit Heiligem Geist und das Sprachenreden war also vielmehr eine nüchterne Angelegenheit. Petrus sagt dann zu den versammelten Juden in Jerusalem, in Apostelgeschichte 2, Vers 16, dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt wurde. Und dann folgt fast genau der Text, den wir hier haben. Und jetzt magst du vielleicht die Folie einblenden, Michael. Ich habe die Texte mal nebeneinander gestellt. Denn Petrus, ich weiß nicht, ihr könnt das lesen, ist ein bisschen klein, aber ich habe ja auch Hervorhebungen vorgenommen. Der Text ist nicht hundertprozentig identisch. Aber Petrus, geleitet durch den Geist Gottes, darf das so zitieren. Und der Heilige Geist verwendet das auch. Gott verwendet das in seiner Pfingstpredigt. Er zitiert also nicht alles und nicht alles genauso. Und das ist wichtig auch für das richtige Verständnis. Zunächst einmal ordnet Petrus die Geistesausgießung und die Gerichtszeichen den letzten Tagen zu. Das habe ich hier gelb hervorgehoben. Es geschieht in den letzten Tagen. Das findet man in Joel nicht vorweg. Aber Petrus verweist damit wie Joel auf die Zukunft. Und doch macht er gleichzeitig eine Anwendung auf das, was gerade an Pfingsten zu Jerusalem geschah. Auch das Gericht erwähnt Petrus, aber als etwas, das in den letzten Tagen kommt und das Ende der zu Pfingsten eingeläuteten Gnadenzeit markiert. Und dann kommt der wirklich krasse Unterschied zu Joel. Wie endet Petrus das Zitat aus Joel. Er bricht kurz vor Ende nämlich ab. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Punkt. Die Begründung ist hier nicht wie in Joel, denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein. Sondern die Begründung der Rettung liegt in Jesus Christus allein. Die Petrus in der Pfingstpredigt auch weiter ausführt. Zentral in der Pfingstpredigt des Petrus steht die Verheißung der Rettung. Denn euch, 2 Vers 39, denn euch, liebe Zuhörer, sagt Petrus, gilt die Verheißung und euren Kindern. Also zunächst übrigens nur den Juden, die dort versammelt waren, aber nicht uns, den Nichtjuden. Das muss man auch mal bedenken. Es waren nur Juden dort versammelt. Aber dann kommt das Gute. Auch in der Pfingstpredigt sagt Petrus, und allen, die in der Ferne sind. Also ich habe das hin und her abgewogen, aber alle ist alle und die in der Ferne sind, sind definitiv wir. Also das kann man wohl kaum anders auslegen. Petrus hat also hier schon das Evangelium auch den Heiden, also den Nichtjuden, gebracht. Obwohl die noch nicht dabei waren, aber wir können es nachlesen. Und dass Petrus mit dem Zitat aus Joel auf Weissagung, besichte Visionen hinweist, das kann man durchaus auf ihn und seine Mitapostel anwenden, die durch ihr Sprachen reden und nicht zuletzt durch die Predigt des Petrus weissagten und selber als Propheten bestätigt wurden. Denn das ist es, was passiert, nämlich zu Pfingsten. Gott redet unmittelbar durch Petrus. Petrus ist ein Sprachrohr Gottes. Er spricht in der Pfingstpredigt die Sünde des Volkes an. Er spricht das Ziel der Zeit an. Und die Notwendigkeit der Umkehr spricht er genauso an. In seiner Predigt steht nicht Jerusalem als Ort der Rettung, sondern Jesus Christus als Ort der Rettung im Zentrum. Christus, der Thronanwärter des Hauses Davids, ist gekommen. Er ist gestorben. Er ist auferweckt. Und er sitzt nunmehr zur Rechten Gottes, der verherrlichte Mensch, Jesus Christus. Und schon als Jesus auf Erden war, wurde er durch Zeichen und Wunder bestätigt. Und durch das, was in Apostelgeschichte 2 geschah, wurde seine Verherrlichung zu Rechten Gottes bestätigt. Ich zitiere 2 Vers 33. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, er, das ist Jesus, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Und so ist, wenn wir das einmal vor dem Hintergrund von Joel betrachten, ist die Geistesausgießung zu Pfingsten in Apostelgeschichte 2 eine Vorwegnahme dessen, was eigentlich im zukünftigen messianischen Reich passieren sollte und auch noch passieren wird übrigens. Nur in Christus allein liegt die Ausgießung des Heiligen Geistes begründet. Es ist sein Geist. Er hatte ihn auch angekündigt. Und wenn wir schon von einer Vorwegnahme sprechen, bezüglich der Geistesausgießung, dann gilt das auch für die Errettung, von der in Joel gesprochen wird. Diese Rettung wird in Christus ebenfalls vorweggenommen. Wir müssen nicht auf die Endzeiterfüllung nach Joel warten. Was für ein herrliches Wunder. Und wie glücklich dürfen wir uns preisen, dass auch wir in Christus diese Verheißungen schon geschenkt bekommen haben. Alle, die in der Ferne sind. Apostelgeschichte 2,39, ich wiederhole das nochmal. Alle, die in der Ferne sind, du und ich, wir haben diese Verheißung geschenkt bekommen. Die Errettung in Jesus Christus und seinen guten und heiligen Geist. Das verdanken wir Jesus Christus allein. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu Apostelgeschichte 2. Der Heilige Geist wurde ausgegossen und wohnte seitdem in allen, die an Jesus Christus glauben. Und jeder, der zum Glauben an Jesus Christus kommt, der von Neuem geboren wird, empfängt den Heiligen Geist. Aber man sollte auch vielleicht mal darüber nachdenken, wie spüre ich die Wirksamkeit des Heiligen Geistes? Ich möchte da nur 3 Sachen zu sagen. Paulus sagt, werdet erfüllt mit Heiligem Geist, Epheser 5. Und wie kann ich mit Heiligem Geist erfüllt werden? Lies einmal diesen Vers, Epheser 5, Vers 18 und vergleich das mal mit Kolosser 3, Vers 16. Da heißt es, werdet erfüllt mit Heiligem Geist, indem ihr Loblieder und so weiter singt. Und dann heißt es in Kolosser 3, Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr, und dann kommt ein ähnliches Zitat, also Wort und Geist gehören zusammen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wort und Geist operieren, um es mal so zu sagen, nicht unabhängig voneinander. Dann sagt Jesus in dem bekannten Johannes, Wort Johannes 7, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann erklärt Johannes, dies sagte er vom Heiligen Geist. Also, ich sage es mal ganz einfach, von Jesus erfüllt sein ist mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Beschäftige dich mit Jesus Christus. Glaube an ihn. Also das Wort Gottes, der Glaube an Jesus Christus und zum Schluss der Gehorsam. Denn Petrus sagte vor dem Sanhedrin in Apostelgeschichte 5, Gott gibt den Geist denen, die ihm gehorchen. Wenn ich Jesus glaube, dann gehört auch dazu, dass ich ihm gehorche. Dazu gehört, dass ich meine eigenen Wünsche und Ziele hinten anstelle und seinen Willen unterwerfe. Auch das ist erforderlich, um mit dem Heiligen Geist erfüllt werden zu können. Das Wort Gottes, Glaube und Gehorsam. Wir kommen zum nächsten Punkt aus dem Joel-Text, den ich mit euch besprechen möchte. Kapitel 4, Abvers 1. Wir haben dort gesehen, dass Gott alle Nationen versammelt und sie in das Tal Josaphat hinabführt. Er geht mit allen Nationen ins Gericht, wegen Israel. Und dann haben wir sogar gesehen, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass Gott sagt, heiligt einen Krieg. Ups, das ist doch nur im Islam, oder? Nein, kommt auch hier vor. Alle Nationen sollen sich versammeln. Gott ruft auch die Schwachen auf, sie sollen sich wie Helden benehmen. Und hinaufziehen ins Tal Josaphat. Dort wird Gott zu Gericht sitzen. Tosende Menschenmengen im Tal der Entscheidung. Denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Diesen zweiten Punkt habe ich mal überschrieben mit Gott wird über uns, ja hast du es gut gehört, auch über dich und mich entscheiden. In der Endzeit wird Gott ausnahmslos alle Nationen zur Verantwortung ziehen und sie richten. Gott wird ihre Bosheit, wir haben von Bosheit gelesen, offenbaren und, wie gesagt, zum Heiligen Krieg aufrufen, zu einem Kräftemessen mit den Allerhöchsten. Und Ralf, ich fand, wir haben uns nicht abgestimmt, aber das mit dem Blitzableiter und dem Blitz, das passt voll dazu. Ein Kräftemessen mit dem Allerhöchsten, das im gerechten Gericht endet. Schauen wir uns Kapitel 4, Vers 10 an. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Winzermesser zu Lanzen. Hey, die Friedensbewegung sagt genau das Umgekehrte, übrigens die Bibel auch. In Micha 4, Vers 3 heißt es, Schwerter zu Pflugscharen. Das ist eine Umkehrung hier. In Micha geht es, Schwerter zu Pflugscharen, um das messianische Friedensreich. Und im Ergebnis, dass keine Nation mehr Krieg führen wird. Aber hier sehen wir, dass die Werkzeuge des Friedens und Wohlstands zu Waffen umfunktioniert werden. Alles, was eigentlich dem Wachstum und Wohlstand dient, das wird in den Dienst von Krieg und Zerstörung gestellt. Hey, das ist doch ziemlich aktuell, oder? Wie aktuell Gottes Wort ist. Stellenabbau, ganz, nehmen wir nur mal Deutschland, Stellenabbau in der Automobilindustrie und Stellenaufbau in der Rüstungsindustrie. Ich möchte es nicht weiter kommentieren, aber Gottes Wort ist aktuell. Aber jetzt wir. Gott wird auch über uns entscheiden. Wir müssen nämlich alle vor dem Richterstuhl Christi offenbart werden. Ich zitiere 2. Korinther 5, dort steht das. Damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Hier geht es nicht um das ewige Heil, das mal vorweg klarzustellen. Es geht um das, was wir in diesem Leben getan haben. Das wird dort Revue passieren. Gott wird uns zeigen, was wirklich in unserem Herzen war. Haben wir wirklich Jesus Christus geliebt? Ist er unser Ein und Alles? Haben wir alles, was wir getan haben, wirklich für ihn getan? Oder war das eine, was ich gestern getan habe, aus Nächstenliebe oder vielleicht doch heimlich aus Eigenliebe? Eins weiß ich, mein Herz kann mich ziemlich betrügen. Deswegen ist es immer wieder gut, zum Herrn zurückzugehen und ihn um Kraft zu bitten, dass mein Leben zu seiner Ehre sein wird. Und in gewissem Sinne wird es auch für uns ein Tal der Entscheidung geben, wo alles, was nicht zur Ehre Gottes war, ich sag mal, aussortiert wird. Und nur das, was aus Liebe zu Jesus getan wurde, Bestand haben wird. Dann wird unser Leben, wie gesagt, Revue passieren im Lichte Gottes. Manche Tat, die nicht von Gott war, die wird dann verbrennen müssen sogar, um das mit 1. Korinther 3 zu sagen. Manches Werk wird bleiben und dafür werden wir aber auch Lohn empfangen. Dieses persönliche Tal der Entscheidung hat aber nichts, ich wiederhole das nochmal, mit unserem ewigen Heil zu tun. Denn auch in Joel, in dem Text, haben wir gelesen, dass Gott ihr Blut ungestraft lassen wird. Und so dürfen auch wir wissen, dass wir aufgrund unseres Glaubens an Jesus Christus und sein Blut auf jeden Fall gerettet werden, weil wir in Jesu Blut reingewaschen sind. Das ist Fakt, das hat damit nichts zu tun. Aber wie wir hier und jetzt im Heute leben, für Jesus oder nicht, das ist durchaus relevant. Das Tal Josaphat, wo das genau sein wird, das ist schwer zu beantworten. Die Namensbedeutung sagt aber eigentlich schon alles. Der Herr richtet. Josaphat bedeutet, der Herr richtet. Das Tal der Entscheidung ist das Tal seiner Entscheidung. Und wenn wir heute aber schon Gottes Gnade und nicht Gottes Gericht erleben wollen, sein Eingreifen, sein korrigierendes Handeln, möchte ich mal sagen, zum Guten, dann müssen wir werden wie König Josaphat. 2. Chronik 20. Ich möchte da kurz einen Abriss geben, denn die Geschichte ist besonders lehrreich. Josaphat weiß, dass er keine Chance hat gegen die Übermacht der Feinde. Er bekommt es mit der Angst zu tun. Und dann richtet er sein Angesicht darauf, heißt es im Text, den Herrn zu suchen. Er versammelt Juda, er war König von Juda, und betet mit dem Volk. Und am Ende betet er, Zitat, 2. Chronik 20, 12, unser Gott, willst du die Feinde nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Was für ein Gebet. Ja, wollen wir doch leben im Licht der Endzeit, im Licht der Ewigkeit. Und lasst uns nicht warten bis zum Richterstuhl Christi. Wenn wir uns nicht selbst prüfen, wird Gott selbst uns vielleicht heute und jetzt schon in ein Tal der Entscheidung führen, damit unser Leben wieder zu seiner Ehre wird. Und warum bitten wir den Herrn nicht schon jetzt, dass er unsere Feinde richtet, so wie Josaphat darum gebeten hat? Ich meine nicht den bösen Nachbarn. Ich meine unsere höchstpersönlichen Feinde. E und E. Eigenliebe und Egoismus. Gegen die kommen wir nicht an. Ich jedenfalls nicht. Vielleicht du schon, ich glaube es, aber ehrlich gesagt auch nicht. Aber Jesus ist mächtig, meine Eigenliebe, meinen Egoismus zu besiegen. Da bin ich ganz sicher. Wieder zurück zu Josaphat. Nachdem er und das Volk sich gedemütigt hatten vor dem Herrn, verspricht Gott, dass er für sie kämpfen wird. Josaphat und das Volk, sie ziehen los gegen die Feinde. Und was passiert? Es heißt, dass die Leviten und die Korachiter, die Musiker des Volkes, anfingen, den Herrn zu loben. Und das Volk stimmt ein. Preist den Herrn, heißt es dort wörtlich, denn seine Gnade währt ewig. Und nachdem sie den Sieg errungen haben, den Gott geschenkt hat, sammeln sie sich in einem Tal, nicht in dem Tal der Entscheidung. In einem Tal, wo sie dem Herrn danken. Und das Tal bekommt einen ganz tollen Namen, Tal Beracha. Das heißt Tal des Dankes, Tal des Lobpreises. Ihr könnt es nachlesen, 2. Chronik 20. Lobt den Herrn, denn er ist gut, singen sie dort. Diese Freude am Herrn ist das Ergebnis, wenn wir uns ganz bewusst in die Abhängigkeit vom Herrn begeben. Gott wird über uns entscheiden. Und was denkst du heute mit diesem Gedanken an, heute? Der letzte Punkt. Gott will bei uns wohnen. Vielleicht kannst du ab 4, Vers 16 ungefähr anzeigen. Der Herr verspricht Israel in Joel 4, dass er nach der Vernichtung ihrer Feinde und nach Antritt seiner Friedensherrschaft in Zion wohnen wird. Damit endet das Buch. Und der Herr wohnt in Zion. Und dann sehen wir einige Verse vorher, in Vers 17 zum Beispiel. Und ihr Israel werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der auf Zion wohnt, meinem heiligen Berg. Und Jerusalem wird heilig sein und Fremde werden es nicht mehr durchziehen. Dann nehme ich auch noch Vers 16 hinzu: Der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen und Himmel und Erde erbeben. Und der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine Feste für die Söhne Israel. Was hier alles alleine schon in dem Text drinsteht. Gott will bei uns wohnen. Der Herr will bei seinem Volk Israel wohnen. Und das wird in Zukunft auch passieren, wenn Jesus, wie gesagt, wiederkommt für sein Volk Israel, insbesondere um sein tausendjähriges Friedensreich zu begründen. Und dieser Herr, der bei seinem Volk wohnen wird, ist Jesus Christus, der Messias, der Gesalbte Gottes. Er kommt nicht eben mal nur zu Besuch, um sein Volk zu retten und zieht sich dann wieder in den Himmel zurück. Nein, er wird ihr König sogar. Er wird bei ihnen wohnen. Er wird dauerhaft bei ihnen sein. Und ausgerechnet dort, und das ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn es um die Endzeit geht, ausgerechnet dort, wo Jesus Christus verworfen und gekreuzigt wurde, in Jerusalem, im Zentrum dieses Landes Israel, ausgerechnet dort wird er wieder zu Ehren kommen. Unser Herr Jesus Christus, der verworfen wurde. Und er wird verherrlicht werden, auch in und durch sein Volk Israel. Das Wort für wohnen finden wir auch, was hier steht, in dem Begriff Shechinah, dieser Herrlichkeitswolke im Alten Testament wieder. Die heilige Gegenwart Gottes. Das möchte ich nochmal betonen. Es ist nicht einfach ein Wohnen in irgendeinem Haus. Nein, es ist die heilige Gegenwart Gottes, die wir kennen aus den Büchern Mose, als die Wolke der Herrlichkeit Gottes auf der Stiftshütte ruhte und Gott sichtbar unter seinem erlösten Volk Israel wohnte. Gott war damals erfahrbar als heiliger Gott und er wird es auch dann wieder sein. Jesus Christus, Israels König, wird wie ein Löwe brüllen aus Zion. Sein Brüllen ist mächtig, haben wir vorhin gesungen. Hier steht etwas von Jesus Christus, der wie ein Löwe brüllt aus Zion. Jeder wird seine Allmacht anerkennen müssen. Jeder. Und er ist seinem Volk eine Zuflucht, ein Bergungsort, das haben wir auch gelesen. Und eine Burg, eine Feste. Und wie herrlich wird das sein, wenn das Chaos in dieser Welt endlich ein Ende nimmt und Jesus Christus regieren wird. Er wird Ordnung schaffen und es wird einen herrlichen Frieden geben. Und was bedeutet das jetzt für dich und mich heute? Ich denke, die meisten wissen das, aber es ist nochmal gut, das zu betonen. Gott wohnt auch heute inmitten seines himmlischen Volkes, in seiner Gemeinde, zu der alle wahren Gläubigen, die an Jesus Christus glauben, gehören. Paulus sagt, schreibt es den Korinthern, dass wir Gottes Tempel sind und dass der Geist Gottes in uns wohnt. Und ich will unter ihnen wohnen, sagt Paulus über Gott. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und werde ihr Gott sein. 2. Korinther 6. Aber ist Gottes Gegenwart für uns Wirklichkeit, wenn wir uns als Gemeinde versammeln? Wohnt der Herr wirklich unter uns? Das heißt, sind unsere Zusammenkünfte, ob es nun Sonntag ist oder Montag oder sonst, sind unsere Zusammenkünfte der Ort, wo er das Sagen hat, wo er durch seinen Geist wirken kann? Spüren wir auch, dass das so ist? Sind unsere Gemeinden auch ein Ort der Zuflucht, eine Feste, eine Burg, ein Ort der Sicherheit und Geborgenheit? Das brauchen wir alle. Wir brauchen die Gemeinschaft mit unseren Geschwistern, diese Sicherheit und Geborgenheit in Jesus Christus zuallererst. Aber es tut so gut, wenn du mal mit einem Bruder oder Schwester beten kannst und dich ihm oder ihr anvertrauen kannst. Und zum Schluss möchte ich, ganz zum Schluss jetzt, die Frage nochmal aus Gottes Perspektive stellen. Ist die Gemeinde ein Ort, wo der Herr selbst sich zu Hause fühlt, wo er weiß, dass die, die sich versammeln, sich über seine Gegenwart freuen? Ich schließe mit einem alten Lied, das es nur auf Niederländisch gibt und mit dem ich in meiner Kindheit und Jugend auch groß geworden bin, aus dem Gesangsbuch der Gemeinde, in der ich damals war. Ich lese es erst auf Niederländisch vor und das Interessante ist, ich habe gefunden, das Lied wurde geschrieben von einem Verlagsgründer, Hermanus Cornelis Voorhoeve aus Den Haag. Und dann habe ich mich erinnert, mein Opa hat in dessen Verlag gearbeitet früher, christlichen Verlag. Also der wurde dann vom Sohn geführt. Auf Niederländisch. Daar wilt u heer zo graag in het midden wonen. Daar toont u ons uw grote heerlijkheid. Daar strooit u mild een schat van zegeningen, waarmee u onze harten steeds verblijdt. Ik heb natuurlijk ook een übersetzing mitgebracht. Dort, Herr, möchtest du so gern in unserer Mitte wohnen. Dort zeigst du uns deine große Herrlichkeit. Dort, wo wir uns versammeln, zu dir geht. Darum geht es. Dort schüttest du großzügig einen Schatz an Segnungen aus, mit denen du unsere Herzen immer wieder erfreust. Und dann die letzte Strophe. En wat zal het zijn, als we allen eens daarboven rondom uw troon, o heiland, zijn geschaard? Als we in volmaakte vreugde nederknielen en u aanbidden, want u bent het waard. Und wie wird es sein, wenn wir alle dort droben, um deinen Thron, o Heiland, versammelt sind? Wenn wir in vollkommener Freude niederknien und dich anbeten, denn du bist es wert. Ja, was für einen Herrn haben wir, der uns das alles ermöglicht, der uns seinen Geist geschenkt hat, der über uns entscheiden wird, der gerecht entscheiden wird und der bei uns wohnen möchte, heute, hier und jetzt. Amen.